Choreomanie bedeutet Tanzwut. Schon im Mittelalter liefen die Menschen auf die öffentlichen Plätze und tanzten, bis ihnen die Füße bluteten. Und seit den 1990er Jahren trifft man sich zu sogenannten Raves auf den Straßen und tanzt zu Technomusik, buchstäblich bis zum Umfallen. Über die Choreomanie haben die beiden Tanzpublizisten Josephine Fenger und Johannes Birringer jetzt einen Sammelband herausgegeben. Tanz und Wahnsinn heißt er und bietet Texte vom antiken Dionysos-Kult bis zur heutigen Techno-Party. Nicole Strecker hat sich auf die Suche nach den Spuren gemacht, die Choreomanie in der Kulturgeschichte hinterlassen hat.
Die Musikanten beginnen einen wilden Tanz. Salome, zuerst noch bewegungslos, richtet sich hoch auf und gibt den Musikanten ein Zeichen, worauf der wilde Rhythmus sofort abgedämpft wird und in eine sanft wiegende Weise überleitet. Salome tanzt sodann den Tanz der sieben Schleier. Sie scheint einen Augenblick zu ermatten. Jetzt rafft sie sich wie neu beschwingt auf, dann stürzt sie vor und zu Herodes Füßen.
Salome tanzt, um zu morden. Sie könnte ein Königreich haben, aber sie will nur eines, einen abgeschlagenen Schädel. Ihr Tanz, der alle betört und entflammt, es ist der Tanz einer Wahnsinnigen, einer der Erotomanie verfallenen Verrückten, nach der dann allerdings auch die Gesellschaft des Ferns Jekylls verrückt wurde.
Im Rahmen der Hysteriekonjunktur des großen Forschungsbooms gegen Ende des 19. Jahrhunderts war eben das Ekstatische, das Trance-Hysterische im Tanz einfach so populär, dass das, und das ist übrigens generell charakteristisch für jede Tanzwutbewegung, ansteckte.
So Tanzwissenschaftlerin Josephine Fenger.
Es gibt die wunderbare Geschichte von Mademoiselle Darcy, einer amerikanischen Pädagogin, die als Salome auftrat, eine Schule eröffnete, die 150 Salomes hervorbrachte, monatlich wohlgemerkt im Jahr 1907. So weit reichte der Mythos einer erfundenen Wahntanzfigur.
42 Salome-Tänzerinnen gab es zeitweilig allein in der Stadt New York. Erst um 1912 klang die Salomanie wieder ab. Josephine Fenger meint,
dass die Analyse des Wahnsinns auf der Bühne eigentlich den Grundstein legte für die Hysterieforschung, die spätere Neurologie und Psychoanalyse in der Wissenschaft.
Vom Wechselverhältnis von Kunst und Wissenschaft handeln nun auch einige der Aufsätze im Sammelband über Tanz und Wahnsinn, den Josephine Fenger gemeinsam mit dem Choreografen und Publizisten Johannes Birringer herausgegeben hat. Wahnsinn als Tanz, die Choreomania, sie ist so alt wie die Menschheit. Beim antiken Dionysos-Kult etwa tanzten sich die Mänaden in Ekstase und zerfetzten mit bloßen Händen Opfertiere. Ein Tanzrausch zur Verehrung eines Gottes.
Es zieht sich eigentlich wirklich durch die Geschichte, wenn Sie zum Beispiel die mittelalterlichen Tanzwüte von Köln, von Limburg, von Xanten nehmen. Man kann nachweisen, dass sie sehr oft auf Verstörungen zurückzuführen sind, die Massen betrafen, wie Kriege, wie Hungersnöte, Epidemien, die Pest. Und auch da gibt es natürlich Parallelen, obwohl jeder Wahnsinn natürlich seiner Zeit verhaftet ist. Auch der Tod von Michael Jackson war eine moderne Verstörung.
Als am 25. Juni 2009 die Nachricht vom Tod Michael Jacksons um die Welt ging, kamen allerorten Menschen zusammen, um gemeinsam um ihr Idol zu trauern und zu tanzen. In Amsterdam, Budapest und Stockholm, in Hongkong, Montreal und Toronto, aber auch in Frankfurt am Main und Mannheim bildeten sich Flashmobs. Scheinbar spontane Menschenaufläufe also, die unvermittelt auf öffentlichen Plätzen eine Choreografie des kürzlich Verstorbenen zu tanzen begannen.
Von der mittelalterlichen Tanzwut zum heutigen Flashmob, vom volkstümlich-italienischen Tarantismo zur aktuellen Rave-Bewegung spannt Fengers Buch den Bogen. Und auch der zeitgenössische Bühnentanz bezieht seine Inspiration vielfach aus den Quellen von Kult und Krankheit, sei es der religiöse Trance-Tanz der Sufis oder die Spasmen von psychisch Gestörten. Als Gegenwelt zum klassischen Ballett suchen Choreografen heute nach einer Ästhetik des Unkontrollierten, Triebhaften und Intuitiven. Angefangen von den weltberühmten Zitter- und Zappeltänzen des ausgebildeten Heilpädagogen Alain Platel, über die ästhetisch hochgetunte Suche nach reflexhafter Bewegung beim Briten Wayne McGregor, bis hin zu den Brachialchoreografien von Wim van de Kabus, Johann Kresnik, Jan Fabre oder Max Duart, die erklärt:
Ich mag es, Zerbrechlichkeit auf der Bühne zu zeigen, einen verletzlichen Körper, der sich selbst hinterfragt. Ich arbeite mit emotionalen Zuständen, Situationen, die sprachlich schwer zu fassen sind. Das ist nicht nur eine Ästhetik des deformierten Körpers oder des nicht virtuosen Körpers, sondern vielmehr das Zeigen einer inneren Welt durch Bewegung.
Der Warntanz ist ja auch so spannend, weil er das Individuum betreffen kann, der individuelle Geist oder der individuelle Körper, der gestört ist, oder wenn der Wahn ganz allumfassend wird und soziale Systeme betrifft, das sogenannte Narragonia, das Land, wo alle Schiffe der Narren eigentlich hinfahren sollten.
Von solchen Narrenländern, in Analogie zu Sebastian Brandts mittelalterlichem Roman vom Narrenschiff, erzählt einer der aufregendsten Essays des Bandes. Publizist Helmut Plöbst analysiert darin Tanz als einen wahngeprägten Reflex auf politische Systeme wie den Absolutismus oder die Diktatur der Nazis.
Sowohl Ludwig XIV. Als auch Adolf Hitler gehören auf unterschiedliche Art zu jenen pathologischen Figuren, denen es gelungen ist, den Wahnsinn zur Norm zu erheben. Beide nutzten den Tanz als repräsentationale Propaganda. Ludwig XIV. Begründete die absolute Norm des höfischen Balletts und Goebbels in Hitlers Namen die absolute Norm der gymnastisch-tänzerischen Sportivität.
Heute, so Plöbsts These, sei es der Neoliberalismus, der den Tanz pathologisiere. Wie zuletzt erkennbar im Kino-Blockbuster Black Swan von Regisseur Darren Aronofsky. So meandert der halb in Englisch, halb in Deutsch verfasste, anspruchsvoll akademische Essayband durch die Tanz-, Medizin- und Kulturgeschichte und überrascht immer wieder mit aufregenden interdisziplinären Hypothesen. Der islamische Drehtanz wird als therapeutische Maßnahme gegen psychische Störungen propagiert und Mats Ecks Choreografie des Ballettklassikers Giselle wird als künstlerische Reaktion auf die pervertierte Psychiatrie in den 1940er Jahren beschrieben, als es für das ärztliche Herumschnippeln am Hirn sogar den Nobelpreis in Medizin gab. Und immer wieder begegnet man vertrauten Experten des Wahns. Nietzsche und Foucault, Charlie Chaplins großem Diktator im Pas de Deux mit einer Weltkugel oder dem an Schizophrenie erkrankten Václav Nijinsky. Dessen Auftritte gerieten auch deshalb immer wieder zu Skandalen, weil in seinem Tanz Wahn und Genie, Kunst und Krankheit nicht mehr unterscheidbar waren.
Ich habe schreckliche Sachen getanzt. Sie hatten Angst vor mir und so glaubten sie, ich wolle sie umbringen. Ich wollte niemanden umbringen, ich liebte alle, doch mich liebte keiner. Und das machte mich nervös.
Tanz und Wahnsinn, Dance and Choreomania heißt das Buch, das Josephine Fenger und Johannes Birringer herausgegeben haben. Und alles rund ums Buch finden Sie auf unserer Resonanzenseite bei WDR 3.de.